Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich wollte ich ihn weglassen. Jeden Satz mit den letzten Worten, die Jesus nach dem Zeugnis des Matthäus-Evangeliums noch gesagt hat. Eli, Eli, lama, asaftani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weglassen wollte ich diese Worte. Natürlich nicht heute am Karfreitag, das geht nicht. Aber in dem kleinen Passionsspiel, das meine Konfirmanden selbst geschrieben und aufgeführt haben vor zwei Wochen in der Dreifaltigkeitskirche, da fand ich diese Worte zu krass, zu hart. Ich dachte, Jugendliche können das nicht darstellen. Das wird albern oder unglaubwürdig. Und in der Bibel gibt es ja Alternativen. Es gehört zu den großen Geheimnissen des Neuen Testaments, dass die Evangelisten über den Tod Jesu und speziell über seine letzten Worte ganz Unterschiedliches berichten. Da gibt es im Johannesevangelium das so kurze wie tiefe, alles umfassende: Es ist vollbracht. Letzte Worte, die für mich, seitdem ich sie kenne, so viel Hoheit ausstrahlen, so viel Geheimnis. Da ist noch der leidende, ja, noch der sterbende Jesus ein Überwinder, ja, ein Sieger. Oder die ruhigen, geradezu versöhnlichen Worte, mit denen nach dem Zeugnis des Lukas Jesus sein Leben beendet. Worte des Gebets: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wie viel Trost liegt darin? Wie viel Vertrauen angesichts des nahen Todes? Wie viel Hoffnung, dass das wirklich geschehen kann, dass jemand so mit Gott versöhnt stirbt? Und dass es sein könnte, dass auch mein eigenes Ende so friedlich wird. Und so wollte ich es haben in unserem Passionsspiel. Das fand ich passender für die Jugendlichen, die die schrecklichen Umstände von Jesu Tod am Kreuz ja sowieso nur andeuten konnten. Also ersetzte ich im Spiel der Konfirmanden die Worte aus dem Matthäusevangelium durch die des Lukas. Aber Hanna wollte es anders. Hanna war das Mädchen, das an jenem Sonntag Jesus spielen wollte. Wir hatten einige Proben, ich hatte den veränderten Text reingereicht, aber Hanna sprach weiter standhaft das, was sie gelernt hatte, die harten, vorwurfsvoll klagenden, ja, Gott anklagenden Worte. Die Worte dieser im wahrsten Sinne des Wortes unerhörten Frage: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und legte dabei so viel Ernst, so viel Ehrlichkeit, so viel Enttäuschung in diese Worte, dass ich es am Schluss dabei beließ. Ja, aus dem Mund dieser jugendlichen Jesus-Darstellerin habe ich selber diese Worte Jesu noch einmal neu gehört. Nicht mehr der laute, verzweifelte, schreckliche Ausruf, so wie ich mir das immer vorgestellt hatte, denn Hanna sprach auch diese Worte ganz leise. Aber es lag doch so viel Erschrecken darin, so viel Verletzlichkeit, so viel Enttäuschung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Schreckliche an dieser Frage ist, dass sie nicht beantwortet wird. Es gibt keine Antwort. So wie es so oft auf die Frage nach dem Warum keine Antwort gibt, aber das macht diese Frage ja deshalb nicht weniger dringlich. Im Gegenteil. Dass Gott selbst Gott, auf diese Frage schweigt, vielleicht schweigen muss, das gibt auf grausame Art und Weise all denen recht, die um das Kreuz Jesu herum nicht schweigen, die laut werden und ihre Stimme erheben, lästernd, spottend, schmähend. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Gott erlöse ihn, wenn er Gefallen an ihm hat. Dass Gott das offensichtlich nicht tut, das gibt diesen Lästerern offenbar recht. Und wenn es noch einen Beweis geben müsste für die Gottverlassenheit Jesu, die Gott am Ende zulässt, die Jesus am Ende vor aller Augen ertragen muss, dafür, dass alle seine Hoffnungen darauf, dass das Reich Gottes kommt, dass Gott eingreift in dieser Welt, am Ende zu Schanden werden, im wahrsten Sinne des Wortes durchkreuzt, so sind es ja eben diese seine eigenen Worte. Mein Gott, warum? Das macht diese Worte so unerträglich und so bitter. Jesus bestätigt mit ihnen seine eigene Gottverlassenheit. Und so muss er sterben. Und wir wissen doch, er ist ja nicht der Einzige, der so sterben musste. Mein Gott, warum? Wie viele werden das so oder ähnlich gebetet haben in ihrer letzten Minute? In Verdun und in Stalingrad, in Workuta im Arbeitslager in Sibirien, in Srebrenica, in Avdijivka in der Ukraine, in Sderot auf der einen und in Gazastadt auf der anderen Seite jener Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen. Und ohne dass ich das jetzt in einer Reihe einfach so mit aufzählen möchte, denn das verbietet sich, aber ja doch, auch in Auschwitz, in Majdanek, in Buchenwald. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Namen, die so oder so, unter jeweils ganz anderen geschichtlichen Umständen, ganz unterschiedlichen, aber eben doch immer für sinnloses, unermessliches Leid stehen. Für Leid, das da am größten ist, wo Menschen es anderen Menschen zugefügt haben. Und wo am Ende nichts ist und bleibt als ein Sterben ohne Sinn, ohne Hoffnung. All dies Leid, zu dem wir Menschen fähig sind, fähig, es anderen zuzufügen. Und so scheint es immer wieder bestimmt dazu, es auch zu ertragen. All dies Leid ist die eine unbeantwortete Frage. Mein Gott, warum? Warum lässt du sie zu? Die Unmenschlichkeit der Täter, den Spott der umherstehenden Gaffer, die Gottverlassenheit der Opfer. Jesus war der Letzte nicht, der das ertragen musste, so wie er auch nicht der Erste war. Matthäus macht es deutlich in seinem Evangelium, indem er Jesus den hebräischen Wortlaut dieser Worte sprechen lässt, und da wird deutlich, das denkt er sich nicht aus in dieser Minute, das zitiert er aus seiner hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 22, den wir heute hier in ganzer Länge gehört haben. Jahrhunderte schon vor dem Kreuzestod Jesu gebetet und aufgeschrieben, und doch, an wie vielen Stellen hat dieser Psalm Anklänge an das Leidensgeschehen auf Golgatha. Da ist der höhnische Spott der Peiniger, da ist schon das Kopfschütteln der Vorübergehenden, ja, selbst die Kleider werden schon geteilt, wie sie das machen mit den Opfern immer wieder. Da war Jesus auch nicht der Letzte, selbst materiell werden sie noch ausgenützt. Matthäus stellt seine Schilderung des Kreuzesgeschehens ganz bewusst in das Licht dieses Psalms, den nicht nur Jesus kannte, sondern den auch die Leser seines Evangeliums damals alle kannten, so als wollte er sagen, schaut hin, er starb hoffnungslos und gottverlassen. Aber er war nicht allein. Er war auch darin, selbst in dieser Gottverlassenheit, Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Einer von vielen. Aber indem Jesus in seiner Gottverlassenheit dieses Gebet spricht, indem auch er es spricht, da kommt Gott zumindest im Wort neu hinein in diese Geschichte. Der doch offensichtlich eigentlich abwesende Gott, er ist da zumindest als Wort. Ja, es ist ein Wort, es sind Worte voller Hoffnungslosigkeit. Aber wenn man den Psalm im Zusammenhang hört, dann merkt man, aus dieser Hoffnungslosigkeit gibt es dann doch sowas wie ein Gefälle hin zur Hoffnung. Und zwar gerade für die Opfer, die ohne alle Hoffnung sterben, die ohne alle Hoffnung die Geschichte erleiden und aushalten mussten. Für all die, wie es im Psalm heißt, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Ihre Geschichte, so behauptet es der Psalm, ihre Geschichte scheint am Ende zu sein und ist doch nicht zu Ende. Kein anderer als Gott selbst rollt sie noch einmal auf, die Geschichte, und am Ende, da wird er ihnen doch Recht verschaffen. Den Opfern, den Getretenen, den Ermordeten, den Hingerichteten. Sie werden vor Gott erscheinen. Und am Ende werden vor Gott anbeten alle Geschlechter der Völker. Kein anderer als Gott selbst ist es, der in diese Geschichte dieses Gefälle hineinbringt. Hier am Kreuz. Ja, genau dort ist Gott selbst es, der die Gottverlassenheit erträgt. Gewalt und das Leid, den Spott und das große Mein Gott, warum? Die Frage, auf die es keine Antwort gibt, auf die auch Gott keine Antwort hat, die Gott aber erträgt und die er so gewissermaßen von innen heraus aufsprengt, sodass am Ende doch alles in Bewegung kommt. Wir haben es gehört, wie Matthäus es erzählt, Felsen zerspringen, Gräber öffnen sich, Opfer werden wieder zu Lebendigen und ein Täter, ein römischer Hauptmann, eben noch Feind und Folterknecht, ihm werden die Augen geöffnet. Er erkennt, wer Gott ist, der Gott Israels, und wer Jesus ist. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ist es gewesen und wird es sein. Und Gott selbst wird es zeigen, dann, wenn er mit seiner Auferweckung die ganze Geschichte endgültig ins Kippen bringt. Ins Kippen bringt, damit sie doch noch Hoffnung hat. Eine Hoffnung, die auch den Hoffnungslosen gilt. Auch denen, die ohne alle Hoffnung leben und Gott verlassen sterben mussten. Das, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir heute am Karfreitag und treten so neu ein in das Geheimnis dass Gott selbst eintritt in unsere Gottverlassenheit. Dass wir ihn vor uns sehen, heute am Kreuz, das mutet uns zu, auch derer zu gedenken, uns in Gedanken und im Gebet zu denen zu stellen, die heute zu Opfern gemacht werden, weil sie eintreten für das Recht, weil sie sich einsetzen und kämpfen für die Freiheit. Das mutet uns zu und das gibt uns den Mut, für sie einzutreten. Im lauten Protest, wo es sein kann, vor den Menschen und im stillen Gebet vor Gott. Und so, wie es damals Jesus am Kreuz gemacht hat, dieses Wort Gott doch noch hineinzusprechen in die Geschichten der Gottverlassenheit, damit sie nicht ganz gottlos und nicht ganz Gott vergessen bleiben. Christus am Kreuz gibt uns dazu den Mut, gibt uns die Hoffnung. Die Hoffnung, dass auch wir selbst nicht verlassen sind, da, wo wir leiden. Da, wo unsere Frage vorerst unbeantwortet verhallt. Mein Gott, warum? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen es so oft nicht. Und er, Gott, bleibt doch, was wir zu ihm sagen. Mein Gott, dein Gott, unser Gott. Und so ist er bei uns. Auch dann, wenn wir es nicht spüren. Selbst dann, wenn wir das nur noch zu ihm sagen. Am Ende werden wir es sehen. Und wir werden sprechen. Er hat's getan. Amen.